Die EU ist die größte Gefahr für die Freiheit der Bürger in Europa. Milei ist jemand, der nicht zurückhält. Er sagt immer klar heraus, was er denkt. Ja, der nimmt auch keine Rücksicht. Der sagt die Wahrheit, auch wenn es weh tut. Diese grüne Ideologie, die ist in Deutschland mit am stärksten ausgebildet. Und die hat sich dann Brüssel sozusagen bemächtigt und dann viele dieser Ideen da EU-weit durchgesetzt. Sehe ich ihn nicht als Hoffnungsträger. Ich sehe ihn als Opportunisten. Auch jemand, der entweder nicht informiert ist oder vorsätzlich lügt. Ja, ich halte es für tyrannisch, deutschen Bürgern zu verbieten, Gas zu kaufen, von wem auch immer. Also wenn ein deutscher Bürger Gas aus Russland kaufen möchte, halte ich es für tyrannisch, wenn der Staat kommt und es ihm das verbietet.
Wie würden Sie diese AfD einschätzen? Ist das eine wirtschaftsfeindliche Partei für Sie?
Ich denke, dass es die wirtschaftsfreundlichste Partei ist, die derzeit im Bundestag vertreten ist.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast bei uns in der Sendung ist ein hochinteressanter Mann. Er ist Volkswirt, Ökonom. Sein Name lautet Philipp Bagus. Er lehrt in Madrid an der Rey Juan Carlos Universität. Diplomiert hat er an der Wilhelms Universität in Münster. Und jetzt ist dieser Mann, Herr Philipp Bagus, beim Javier Milei Institut in Erscheinung getreten. Dieses Institut hat für Schlagzeilen gesorgt, wurde da quasi aus dem Boden gestampft, neu gegründet. Bei ihm ist es, glaube ich, kein Zufall, denn er hat unlängst ein Buch vorgelegt, das heißt «Die Ära Milei, Argentiniens neuer Weg». Herr Bagus, was war da die Idee oder was ist die Idee hinter diesem Javier Milei Institut? Warum sind Sie da einer der quasi Gründungsväter dieses neuen Konstruktes, das sich da hervortut?
Ja, guten Morgen, Herr Zeller. Freut mich, dieses Gespräch zu führen. Also die Idee mit dem Javier Milei-Institut ist eben, dass wir grundsätzlich in Deutschland oder auch in der EU, in Europa, die gleichen strukturellen Probleme haben wie in Argentinien. Und dass eben Javier Milei Lösungen findet und gefunden hat für diese Probleme und dass man nach diesem Vorbild dann auch an die Deregulierung Europas geht, weil eben die Steuer- und Regulierungslast so groß ist in Europa, dass Europa immer weiter abgeschlagen sein wird, immer weiter zurückfallen wird, wenn man nicht da mit der gleichen Stärke und Rigorosität rangeht wie Milei.
Heißt das, dass Sie jetzt mit Ihren Mitstreitern quasi die Kettensäge auspacken, wie das Milei in Argentinien tut, dass Sie da in die Grundfesten dieser Europäischen Union, der von Deutschland auch angreifen werden? Was ist das Ziel, das Grundmotiv, der Hauptzweck dieses Instituts?
Ja, natürlich würde ich gerne die Kettensäge anlegen und meine Mitstreiter sicherlich auch. Wir sind leider nicht in der Verantwortung, das tun zu können, aber wir können ja Vorschläge machen. Ja, man kann ja Vorschläge machen, wo stehen wir jetzt und wie kann man dieses verkrustete Europa wieder innovativ auf einen Wachstumspfad des Wohlstands bringen.
Sagen Sie vielleicht, wer macht da mit? Wer ist da? Wer sind da Ihre Mitstreiter? Wie konstituieren Sie sich? Sind Sie da aufgestellt? Wie finanzieren Sie sich? Was ist da auch vielleicht das Mittel, wie man da quasi sich jetzt einbringen wird, um eben Europa, die EU, da ein bisschen zu reformieren?
Ja, der Carlos Gebauer ist da der Präsident, bekannt aus der Hayek-Gesellschaft. Frauke Petri ist stellvertretende Vorsitzende. Dann ist es dabei noch die Joana Cotar, auch Ex-Bundestagsabgeordnete, Liberale. Stefan Kurz, der Vorsitzende der Deutschen Hayek-Gesellschaft, ist auch mit da von der Partie. Barbara Kolm, die Vorsitzende des Austrian Centers von der Hayek-Gesellschaft in Österreich, ist auch mit dabei, im wissenschaftlichen Beirat Olivier Kessler und Thorsten Polleit, also alles ausgewiesene liberale Libertäre. Und ja, meine Aufgabe ist auch, sozusagen die Interessen des Namensvertreters zu vertreten. ja, damit da nichts passiert oder vom Javier-Milei-Institut unternommen wird, was nicht im Interesse vom Javier Milei wäre. Ja, deswegen, das ist so meine Hauptaufgabe da, ja, das sozusagen ko zu kontrollieren, weil er hat sich auch dann bereit erklärt, dass das Institut seinen Namen trägt, als das ist eine einseitige Anerkennung des Instituts da hin für Milei als Ökonomen. Und er fand das auch sehr gut. Die Idee hat sich auch sehr darüber gefreut. Und ja, meine Aufgabe ist da, dass das auch weiterhin so bleibt.
Und will man da quasi mit irgendwie Veranstaltungen, mit Research Papers oder wie will man da quasi Einfluss auf die Entscheidträger nehmen? Hat man da auch vielleicht auch direkte Kontakte? Wie ist das so, also ein bisschen das Vorgehen? Wie ist das geplant?
Ja, es soll Veranstaltungen geben und es sollen auch Vorschläge ausgearbeitet werden, konkrete Vorschläge. Ja. Es hat jetzt auch gerade erst begonnen, deswegen muss man noch ein wenig Geduld haben, bis da die ersten konkreten Aktivitäten dann auch herauskommen. Aber bleiben Sie uns gewogen und haben Sie die Geduld.
Was hat für Sie vielleicht das Fass zum Überlaufen gebracht? War für Sie ausschlaggebend, um sich bei einem solchen Projekt, wo es um die Deregulierung Europas, um die Reformation Europas quasi geht, was war da ausschlaggebend, um sich da einzubringen? War da ein Ergebnis maßgebend, ein Vorstoß maßgebend, mit dem Sie nicht einverstanden waren? Was hat das Fass bei Ihnen zum Überlaufen gebracht?
Naja, die Entwicklung ist ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten in die falsche Richtung und sehr bedrohlich. Also die Freiheit wird immer weiter eingeschränkt. Auch Deutschland, jetzt ganz konkret, fällt natürlich immer weiter zurück mit den sehr hohen Energiepreisen, mit der Energiewende, mit Eigentoren wie dem Verbrenner aus. Und ja, die EU als Regulierungsmaschine marschiert natürlich auch immer weiter voran. Das heißt, es ist das Fass ist ja schon vor langer Zeit übergelaufen. Jetzt ergab sich die Möglichkeit oder ergibt sich die Möglichkeit durch den Erfolg von Javier Milei, ja, mit diesem rigorosen Anlegen der Kettensäge an Regulierung, an die Ketten, ja, der Bürger in Argentinien, dass man eben das als Vorbild oder als Symbol nimmt, dass man das auch in Europa machen will. Und deswegen eben diese Namensgebung und die Mitmachenden kenne ich viele schon lange persönlich und vertraue ihnen auch. Und von daher habe ich das als eine gute Idee empfunden mit einem Javier Milei-Institut, was sicherlich auch viel Aufmerksamkeit erregen wird. Ja, Sie führen ja auch nicht umsonst dieses Gespräch mit mir. Ja, das ist interessant. Und damit kann man mehr Leute auch bündeln oder zusammenbringen für die Ideen der Freiheit, konkret etwas zu machen.
Welchen Erlass, welches Gesetz, welche Direktive aus Brüssel, aus Europa, vielleicht auch in Deutschland, haben Sie jetzt zuerst im Visier? Was gilt es? Oder wenn Sie jetzt einen irgendetwas deregulieren könnten, wo würden Sie zuerst die Kettensäge anlegen?
Das ist eine gute Frage, ne? Das Regulierungswust ist so dicht, dass man sie eigentlich überall anlegen kann. Die Frage ist, was ist das Wichtigste oder Beschwerlichste? Ja, vielleicht, wenn man sagt, man geht jetzt ein bisschen umgekehrt ran, dass man zuerst die Regulierungen abschafft, die zuletzt gekommen sind. Ja, dann ist vielleicht das Lieferkettengesetz eine Regulierung, die sehr hohe Kosten verursacht und damit als eine der ersten wegfallen müsste. Ja, dann will ich natürlich auch das Verbrenner aus und alle diese Dinge, im Grunde müssen ja alle Regulierungen, die unternehmerische Freiheit begrenzen und damit auch den Spielraum, in dem Unternehmer innovativ tätig sein können, ja, müssen abgeschafft werden. Sie bedeuten auch alle eine Erhöhung der Kosten. Ja, Regulierung bedeuten immer höhere Kosten. Und ganz interessant ist eben, dass in Argentinien der Federico Sturzenegger, der Deregulierungsminister, Pi mal Daumen ausgerechnet hat, dass da, wo die Deregulierungen stattgefunden haben, dass dort die relativen Preise dieser Produkte, dieser deregulierten Produkte oder Dienstleistungen etwa 30% gefallen sind. Also die Regulierungskosten sind da im historischen Fall von Argentinien also bis zu 30% des Produktpreises gewesen. Da sehen Sie die Potenziale, die da liegen.
Was für ein Potenzial hat die EU, hat Europa diesbezüglich? Wie viel, oder vielleicht anders formuliert, wie viel kann weg, ohne dass es der Bürger substanziell merkt, dass da was weggefallen ist? Also was ist komplett, wie viel ist komplett unnötig?
Ja, also der Bürger wird das natürlich schon merken in dem positiven Sinne, wenn ich die Wasserflasche wieder aufmachen kann und da der Deckel nicht irgendwie dran klebt, merkt man das ja sofort. Ja, also diese befreienden Maßnahmen, die merkt man eben sofort. Aber so negative Auswirkungen gibt es eben vielleicht für diejenigen, die die Regulierung als Abschirmung vom Wettbewerb benutzen, weil das muss man sich nämlich auch überlegen, dass Regulierungen die großen Spieler schützen vor neuem Wettbewerb. Also Regulierungen sind eben auch Eintrittsbarrieren für Neuankömmlinge oder für ausländische Anbieter, die dann sich an das Regulierungswust der EU anpassen, ihre Produkte anpassen müssen und deswegen sie in der EU nicht anbieten. Ja, also diese Anbieter würden das natürlich merken, wenn diese Barrieren wegfallen.
Vorhin haben Sie etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, dass die EU ja schon länger diesen Pfad, diesen unguten Pfad der Überregulierung beschreitet. Wann hat das angefangen, eingesetzt aus Ihrer Sicht? Wann ist da die EU auf den falschen Pfad gekommen? Mit welchem Entscheid, mit welcher Personalie ist man da in die falsche Spur gekommen? Wissen Sie das oder haben Sie da eine Vermutung?
Ja, das Ganze ist natürlich eine langfristige Entwicklung. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen einem liberalen Modell für die EU und einem etatistischen. Das liberale Modell sagt, wir brauchen eigentlich nur eine Freihandelszone. Wir brauchen freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Ja, das war vielleicht die Grundidee der Gründer, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Cathide Gasperi, waren vielleicht diesem Gedanken noch näher, obwohl auch von Anfang an natürlich Regulierungen mit dabei waren und die Common Agricultural Policy dagegen sprach. Und dann ist die Entwicklung immer weiter hingegangen zu einer Zentralisierung, zu einer Tendenz hin zu einem ja, europäischen Staat. Bundesstaat, der dann von Brüssel aus die Geschicke der Bürger leitet und alles paternalistisch auch zu ihren Gunsten dann reguliert. Ja, das hat sich über die Jahrzehnte nach und nach immer weiter ausgebreitet. Mit der Europäischen Währungsunion ist es dann nochmal ein ja, Brandbeschleuniger dazugekommen, der zu Zentralisierung führt. Ja, indem es natürlich jetzt Tendenzen gibt, dass die Fiskalpolitik zentralisiert wird und damit auch immer mehr Befugnisse da in Brüssel vereinigt werden. So, das heißt, man müsste eigentlich zurückgehen zu der Idee eines liberalen Staatenverbundes, einer Freihandelszone. Ja, das wär die Zielrichtung, die man gehen muss.
Ist die EU für Sie als Liberalen vielleicht sogar mit einem libertären Einschlag, weiß jetzt nicht, will Sie da gar nicht fragen, ist die EU für Sie, der da freiheitlich unterwegs ist, liberal denkt, ist das eigentlich für Sie eine absolute Horrorvorstellung, wie sich die EU heute da aufstellt, konstituiert hat? Oder würden Sie sagen, ja, so schlimm ist es doch noch nicht?
Ja, der Horror möchte ich, ja, es ist schon natürlich die völlig falsche Richtung und die Gefahr besteht, dass immer mehr Freiheiten wegfallen und sie sind schon so viele Freiheiten weggefallen. Ja, und das zentral wird immer mehr in die Freiheiten der Bürger eingegriffen durch die EU. Die EU ist die größte Gefahr für die Freiheit der Bürger in Europa. Ja, das muss man ganz klar so feststellen. Sie greift auch teilweise immer mehr in die Meinungsfreiheit ein. Sie versucht auch, ihre Vision der Welt auf die einzelnen Staaten da durchzusetzen. Das heißt, wenn da ein Staat man dann mal ausschert in einer Maßnahme, dann werden indirekt wieder Repressalien angedroht. Ja, das heißt, da sollen alle auf eine Linie gebracht werden. Das heißt, dieser Zentralismus, ja, der die Freiheit begrenzt, ist natürlich dann in seinen Grundzügen totalitär. Und das löst natürlich schon Horror bei einem Libertären aus.
Würden Sie sagen, die EU ist insofern schon in einer Sackgasse? Gibt es da überhaupt noch einen Weg zurück? Muss man da das Ganze zurück auf Null setzen und wieder neu aufsetzen? Wie sehen Sie diese Tendenzen? Ist da überhaupt noch etwas zu retten?
Gute Frage auch. Prinzipiell ja, ist es natürlich immer zu retten, weil prinzipiell hängt die Entwicklung immer von den Ideen der Leute ab. So, wenn die Europäer sich abwenden von den Ideen des Etatismus und sich den Ideen der Freiheit zuwenden, dann wird auch die EU reformiert werden. Ja, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das geht. Man kann dieses Zurückschneiden machen, indem man eben, wie eben angedeutet, zunächst die jüngsten Regulierungen wegnimmt, ja, und das langsam zurückbaut. Ja, das kann man machen. Oder man kann da rabiater vorgehen. Ja, wichtig wäre es auch, dass man den Euro reformiert. Ja, dass man den Euro durch eine Goldwährung ersetzt, ein Gold-Euro einführt mit einer Volldeckung, sodass es diese monetäre Umverteilung nicht mehr gibt. Ja, diese monetäre Umverteilung, die führt dann eben zu Anreizen, dass sich über das Geldsystem zu bedienen, dass man als Staat dann Defizite fährt, die dann durch die Ausgabe neuer Euros gedeckt werden, was die Kaufkraft des Euros dann vermindert, aber nicht nur in diesem Defizitland, sondern eben in allen Euro-Ländern. Und das würde wegfallen, wenn man das Geldsystem umstellt auf einen vollgedeckten Gold-Euro. Ja, das würde, glaube ich, Europa auch ganz weit vorbringen, ein stabiles, gutes Geldsystem zu haben. Das würde die Sparquoten erhöhen. Das würde auch die Möglichkeiten der EU-Staaten, sich zu finanzieren über Schulden, Defizite, stark, stark begrenzen. Ja, und damit auch die Größe der Staaten der einzelnen EU-Staaten begrenzen, ja, weil die Ausgaben nicht mehr indirekt über die Notenpresse finanziert werden könnten. Ja. Also das würde sicherlich die EU ganz weit voranbringen.
Was würden Sie sagen, Stand heute, was ist das größte Problem der EU? Wo krankt dieses Konstrukt? Wo sehen Sie da den zentralen Fehler?
Ja, der Euro ist sicherlich ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, ob es das allergrößte Problem ist der EU, aber das ist ein ganz großes Problem. Ja. Und dann kommt noch natürlich die ganze Regulierung dazu. Ja, oder die Idee, dass, oder generell die Idee, dass die EU einmal ein, ja, das wird immer so gesagt, das wäre sozusagen gar nicht abwendbar, dass es immer eine weitere Integration gibt. Ja, Integration ist aber hier euphemistisch gemeint für Zentralisierung. Das heißt, am Ende steht eigentlich, es wird einen europäischen Staat geben, einen europäischen Superstaat. Und das ist die grundlegende falsche Idee, die dem ganzen Konstrukt innewohnt. Ja, dass es diese Einbahnstraße gibt hin zu mehr Zentralisierung, politischer Zentralisierung. Ja, genau das soll es nicht geben. Europa soll wieder das werden, was Europa groß gemacht hat. Das sind unabhängige politische Einheiten, die miteinander im Wettbewerb stehen, die das, was dazu zu politischem Wettbewerb führt, was dazu führt, dass die Staaten nicht zu tyrannisch werden können, weil es sonst zur Abwanderung von Kapital und Unternehmen kommt. Ja, das hat eigentlich Europa groß gemacht, ein Europa der Vielfalt, der kleinen politischen Einheiten, die miteinander im Wettbewerb stehen. Das hat dazu geführt, dass die Idee der Freiheit in Europa geboren wurde und das hat dazu geführt, dass Europa der freieste Kontinent war im 19. Jahrhundert, ja, und führend war innenkulturell, technologisch, wirtschaftlich, ja, gegenüber anderen Riesenstaaten, wie zum Beispiel das Chinesische Reich oder andere große zentralisierte Reiche, in dem die Freiheit sich eben nicht so entwickeln konnte. Also was Europa eigentlich groß gemacht hat, war die Idee der Freiheit und kein Zentralismus. Ja. Da müssen wir hin zurück. Und leider steht die EU eben nicht für diesen europäischen Gedanken der Vielfalt und der Freiheit.
Sehen Sie auch Lichtblicke aktuell in Brüssel? Gibt es da Personen, die da positiv hervortreten, irgendwelche Ideen, die Sie gut finden, die eben zurück zu diesem freiheitlichen Modell gehen? Oder ist da quasi schon, wie wir es sagen würden, Hopfen und Malz verloren, dass da irgendwie gar nichts mehr auf die, dass die gar nichts mehr auf die Kette kriegen?
Ehrlich gesagt verfolge ich das nicht so nah, was im Europäischen Parlament da vor sich geht. Sicherlich wird es da auch Parteien geben, die eher liberal-libertär gesinnt sind. Aber das wird nur eine Minderheit leider darstellen.
Jetzt haben wir aber ja diesen heraufbeschwörten Rechtsruck in Europa, die Orbáns, die Melonis, Le Pen, auch die AfD, die da immer mehr an Wähler zugewinnen. Ist das für Sie ein Schritt in die richtige Richtung? Ist das gefährlich? Sehen Sie das kritisch? Wie sehen Sie diesen angeblich oder fast schon medial beschworenen Rechtsruck in Europa?
Ja, das ist auch eine gute Frage, eine gefährliche Frage auch. Man muss natürlich differenzieren. Ja, eine Le Pen ist nicht ein Orban oder eine Meloni, und auch keine AfD. Und natürlich innerhalb der Parteien gibt es dann nochmal ganz verschiedene Strömungen, von denen einige sicherlich nah an der liberal-libertären Idee sind und andere weiter weg. Was diese genannten einigt, ist vielleicht so ein bisschen die Idee gegen Wokismus, ja, gegen diese Idee der Cancel Culture, der alles, was nicht links ist, sei Hassrede. Die Idee, die woke Kultur, diese linke Kultur generell weiter zu verbreiten, die gleichmacherisch ist, ja, die gegen auch Institutionen ist, die grundlegend sind für eine freie Gesellschaft. Ja, also dieser Wokismus greift ja durch seine Ideologie indirekt Institutionen wie die traditionelle Familie, wie das Christentum an. Und die genannten Personen mehr oder weniger einigt, dass sie gegen diesen Wokismus sind. Ja, also konservativ in dem Sinne, dass sie Institutionen, tendenziell Institutionen verteidigen, die grundlegend sind für eine bürgerliche Gesellschaft. So. In dem Sinne sind sie auch tendenziell gegen den Zentralismus der EU. Ja, vielleicht nicht alle von den genannten, aber tendenziell sind sie mehr für die Rechte der Nationalstaaten, dass die mehr Befugnisse haben. In dem Sinne gehen sie eben auch in die richtige Richtung. Das heißt, es sind alle Antiglobalisten, die gegen eine globale Regierung sind oder globale supranationale Institutionen, die versuchen, in die Geschicke der Nationalstaaten einzugreifen, die sind in meinen Augen auch auf der richtigen Seite.
Und wie ist das in Deutschland? Ich habe kürzlich mal mit Herrn Professor Hans-Werner Sinn ein Gespräch geführt und er hat das zentrale Problem in Deutschland festgemacht über den Einfluss der EU. Quasi, dass aus Brüssel so viele Direktiven kommen, so viel Gesetzesflut, dass Deutschland fast schon erstickt werde. Wie sehen Sie das? Ist da im Hinblick auf Deutschland, ist da Brüssel der Treiber aus Berlin oder ist vielleicht sogar umgekehrt, entspringen da die Ideen, diese Bürokratie-Wahnsinns-Ideen in Berlin und drängen dann nach Brüssel durch, wo sie dann umgesetzt werden, wo sie auf fruchtbaren Nährboden finden. Wo ist aus Ihrer Sicht der Ursprung des Übels? Ist das eher in Berlin? Wütet da die Zentralisierungswut oder ist das eher in Brüssel mit direktem Einfluss dann auf Deutschland?
Auch schwere Frage. Sicherlich stehen die sich nicht in viel nach, also Brüssel und Berlin. Ja, zumindest in der jetzigen Zusammensetzung in Berlin und die letzten Jahre und Jahrzehnte war die herrschende Ideologie eine regulierende. Ja, der Vaterstaat soll es vorschreiben, welche Technologien dürfen benutzt werden. Ja, das fing ja an mit Merkel. Also Atomkraftenergie soll es einen Ausstieg geben. Das heißt, der Staat weiß, er reguliert, welche Energien die besten für die Bürger sind. Das weiß der Staat besser. Das ist die typische Anmaßung von Wissen, von der Hayek gesprochen hat. Ja, und diese ganze Energiewenderegulierung mit Bauvorschriften und so weiter, das ist ja, diese grüne Ideologie, die ist in Deutschland mit am stärksten ausgebildet. Ja. Und die hat sich dann Brüssel sozusagen bemächtigt und dann viele dieser Ideen da EU-weit durchgesetzt. Das heißt, zu diesem grünen Bereich, ja, der grünen Zentralplanung, ja, das ist ja Planwirtschaft. Wie soll die Energie erzeugt werden und welche Mengen und soll weniger Energie erzeugt werden, weniger CO2? Ja. Das sind ja planwirtschaftliche Ideen. Die kommen tatsächlich ursprünglich oder verstärkt in meinen Augen aus Deutschland. Ja. Bei anderen Regulierungen mag der Ursprung vielleicht dann woanders liegen. Ja, da haben wir auch immer, Regulierungen schützen ja immer bestimmte Industrie. So, und vielleicht gibt es dann Regulierungen, wo es dann mehr landwirtschaftliche Produzenten aus Frankreich gibt, die dann das Interesse haben, dass diese Regulierung durchgeführt wird. Ja, man tut sich da dann vielleicht nicht so viel.
Und sehen Sie den aktuellen Kanzler Friedrich Merz als Gegenbewegung zu diesem grünen Regulierungs Konstrukt in Berlin ist er, ist ja angetreten im Wahlkampf als Hoffnungsträger der Wirtschaft. Auch als, ja, links ist vorbei, hat er da noch groß in die Menge posaunt und hat sich da eigentlich verschrieben, eine Deregulierung da aufzugleisen. Ist Friedrich Merz der Mann, der da eine Gegentendenz zu dem bedeutet, was Sie eben beschrieben haben, aus Ihrer Sicht ein Hoffnungsträger? Sehen Sie ihn eher kritisch? Wie würden Sie diesen Friedrich Merz jetzt in dieser Beziehung einschätzen?
Die kurze Antwort ist nein. Sehe ich ihn nicht als Hoffnungsträger. Ich sehe ihn als Opportunisten. Auch jemand, der entweder nicht informiert ist oder vorsätzlich lügt. Ja, er hat ja gesagt, Milei würde die argentinische Bevölkerung mit Füßen treten, wo Milei Millionen von Menschen aus der Armut oder dank der Maßnahmen Milei sind Millionen von Menschen in Argentinien der Armut entkommen. Also da steht Merz sicherlich nicht auf der richtigen, auf der guten Seite der Geschichte. Und wenn man sich anschaut, was er bis jetzt gemacht hat, da hat er ja sich immer weggeduckt. Das heißt, er hat sich natürlich strategisch durch diese Brandmauer auch in eine Situation gebracht, wo er dann mit Leuten, Stimmen von Leuten braucht, die eben die linke Agenda weiterführen wollen. Ja, und er kann da noch nicht mal androhen, nee, ich mache die linke Agenda nicht weiter. Ich mache eine Koalition mit der AfD. Hat er ausgeschlossen. Ja, das ist die Brandmauer. Deswegen ist er sozusagen gezwungen. Oder das wissen die Linken natürlich auch. Das wissen die Sozialdemokraten natürlich auch, dass er keine andere Wahl hat, als da dann diesen Weg weiterzugehen. Ja, und da war ja zum Beispiel symbolisch war ja diese Anfrage, aber was machen die NGOs eigentlich? Ja, das ist ja ein unheimliches Umverteilungssystem zugunsten der Politkaste, ja, dass da Geld genommen wird, das geht dann an die NGOs und die können dann ohne demokratische Kontrolle, können die dann eben Aktivisten und so weiter finanzieren. So. Und dann gab es ja unheimliche Proteste vor dem Konrad-Adenauer-Haus, da haben die NGOs ja dann ihre Leute auf die Straße gebracht und da ist er dann sofort eingeknickt. Das heißt, diese ganze Finanzierung dieses linken Aktivismus, die hat er ja nicht bekämpft oder die hat er nicht eingestellt. Von daher, jetzt ist Schluss mit links oder was Merz gesagt hat, das ist ja so nicht eingetreten. Das war eigentlich schon vorher klar, dass es das nicht passieren würde. Und ich denke auch nicht, dass das in Zukunft mit Merz passiert.
Was würden Sie dem Kanzler in der aktuellen Situation raten? Deutschland ist wirtschaftlich gesehen nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Sehe da auf dem Deindustrialisierungstrip, wenn man das so sagen kann. Wenn Sie als Volksökonom jetzt oberster Berater wären von Kanzler Friedrich Merz, was müsste er jetzt sofort unternehmen, dass diese Volkswirtschaft, die Wirtschaft Deutschland, der Motor Europas wieder zum Laufen kommt?
Ja, generell kann ein Industrieland oder eines der bedeutendsten Industrieländer kann es ja nicht sein, dass die Energiekosten da am höchsten sind weltweit. Ja. Energie ist ein so flexibler Inputfaktor, ja, den man eben bei der Produktion jedes Produktes braucht man Energie. So, das ist essentiell, dass es günstige Energie gibt. So, das heißt, die ganze Energiewende muss rückgängig gemacht werden. Ja, es muss wieder dem Markt, also den Menschen überlassen sein, welche Energie sie produzieren und nachfragen. Ja, da hat der Staat nicht zu regeln, welche Energie soll produziert und nachgefragt werden. Ja, und dann die teuerste nehmen. Das muss den Menschen überlassen bleiben und eben nicht anmaßenden Politikern, die sich anmaßen zu wissen, was da das richtige Ergebnis ist. So, also günstige Energie, das schließt natürlich auch ein, dass man die außenwirtschaftlich das zulässt, dass alles importiert werden kann. Ja, das heißt, dass man nicht sagt, nee, das Gas möchte ich nicht mehr importieren oder so weiter. Dass man die Infrastruktur dann reparieren lässt oder zulässt, dass die repariert wird, wenn die durch terroristische Akte wie jetzt Nord Stream 2 zerstört wird. So, das ist das eine, das ist der Energiebereich. Atomenergie ist natürlich eine sehr günstige Energie, und auch sehr sichere Energie. So, das ist der Energiebereich. Dann andere Bereiche sind natürlich die Staatsausgaben. Da muss man rangehen. Die Staatsausgaben sind letztlich das Gewicht auf den Schultern der Bürger und damit auch der Industrie, der Wirtschaft. Ja. Andere Frage ist, wie diese Staatsausgaben finanziert werden. Die können durch Steuern finanziert werden, die können aber auch durch die Notenpresse finanziert werden, die können dadurch finanziert werden, dass der Staat Anleihen ausnimmt und die Ersparnisse der Bürger absaugt. Die stehen dann nicht mehr in der Wirtschaft zur Verfügung. Also die Staatsausgaben ist eigentlich das Gewicht. Die muss man reduzieren. Milei hat das gemacht in 30% innerhalb weniger Monate. So, wenn Milei das schaffen kann, 30% die Staatsausgaben runter, dann muss das auch in Deutschland gehen. Ja, also die Staatsausgaben runter. Das ist das Hauptthema. Die Staatsausgaben steigen kontinuierlich. Die Ausgaben allein für den Bundestag sind unheimlich gestiegen. Die Politikerdiäten, alles, was diesen NGO-Aktivismus finanziert. Die ganzen Subventionen für die Energiewende, Industrie, Asylindustrie, das sind unheimliche Mengen, die da immer weiter gestiegen sind. So, und die müssen so schnell wie möglich runter. Und dann können natürlich ein Deregulierungsministerium, würde ich einsetzen, wie in Argentinien, das sich dann daran macht, zu deregulieren. Und da muss man natürlich mit der EU auch, da kann man verschiedene Sachen machen. Einmal kann man die Richtlinien der EU ja, unterschiedlich auslegen. Ja, man kann sie eben so interpretieren, dass sie sozusagen kaum regulieren. Ja, das kann man machen und man kann nicht mit der EU verhandeln, ja, und sagen, wir wollen das nicht mehr so weitermachen. Entweder wir gehen zurück Richtung Modell Freihandelszone oder wir beenden das.
Ich habe Sie schon richtig verstanden. Im Energiebereich, in der Energiepolitik würden Sie schon auch gegen diese Sanktionspolitik, auch Russlandpolitik, Gasimporte, da würden Sie schon auch dagegen plädieren. Da würden Sie eher auf die Freihandelsschiene gehen, anstatt moralgetriebene Sanktionen zu erlassen. Nord Stream haben Sie angewendet. Also man müsste eigentlich quasi auch diese Sanktionspolitik, die da eben aus moralischen Überlegungen wahrscheinlich aus dem Boden gestampft wurde, müsste man auch grundsätzlich überdenken.
Ja, ich halte es für tyrannisch, deutschen Bürgern zu verbieten, Gas zu kaufen, von wem auch immer. Ja. Also wenn ein deutscher Bürger Gas aus Russland kaufen möchte, halte ich es für tyrannisch, wenn der Staat kommt und es ihm das verbietet.
Und ist eigentlich, was auch eine hochinteressante Frage ist, das Wirtschaftsprogramm von der CDU von Friedrich Merz ließe sich ja, das haben Sie auch angeschnitten, ließe sich ja problemlos durchsetzen mit einer Beteiligung oder zumindest mit einer Unterstützung von der AfD. Jetzt würde da Kanzler Friedrich Merz sagen, nein, das sind alle rechtsextrem, wir haben da die Brandmauer, denen arbeiten wir auf keinen Fall zusammen. Wie schätzen Sie in wirtschaftspolitischen Fragen die AfD ein? Ist das eine wirtschaftsfeindliche Partei aus ihrer Sicht oder ist in diesem Programm mitnichten, gar nichts Wirtschaftsfeindliches zu erkennen? Wie würden Sie diese AfD einschätzen, punkto wirtschaftsfreundlich oder Feindlichkeit? Ist das eine wirtschaftsfeindliche Partei für Sie?
Nein, das ist keine wirtschaftsfeindliche Partei. Ich habe jetzt nicht alle Wahlprogramme im Detail studiert, aber ich denke, dass es die wirtschaftsfreundlichste Partei ist, die derzeit im Bundestag vertreten ist.
Ratschlag an Kanzler Merz, auch weg mit der Brandmauer. Das Programm der CDU ließe sich durchsetzen mit Hilfe oder mit Stimmen der AfD eigentlich zum Wohle von der Nation.
Ja, man könnte ja sogar eine Minderheitsregierung machen. Man bräuchte ja noch nicht mal in die so eine Brandmauer ist natürlich ja das, wie gesagt, strategisch liefert man sich dann den Linken aus. Ne? Das sieht man ja auch in der Politik, die dann weiter betrieben wird. Und demokratisch ist es eben auch nicht, ne? Wenn man noch nicht mal mit Leuten redet, die von ja über 20% der Wahlberechtigten da gewählt werden. Andere Parteien sogar sich daran gehen, die Partei den Konkurrenten verbieten zu wollen, ja, das hat ja nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Ja, also diese Brandmauer, die führt Deutschland, realpolitisch führte Deutschland in den Abgrund. Ja, das muss man ganz klar so sehen.
Was kann man in dieser Hinsicht von Milei lernen? Was hat dieser Mann so unglaublich gut gemacht, dass er ein Land, das ja so runtergewirtschaftet war oder immer noch zum Teil ist wie Argentinien, damit dieses Land wieder auf Vordermann gebracht wurde. Sie haben die Regulierungen angesprochen. Hochinteressant ist ja die Frage, ein Staat schafft sich ja nicht gerne selbst ab. Wie hat das Milei geschafft, trotz diesen Widerständen dagegen das eigene Konstrukt da quasi eben die Kettensäge anzulegen? Wie hat er das eigentlich gemacht? Was ist da die Genialität dieses Mannes aus Ihrer Sicht?
Milei ist jemand, der nicht zurückhält. Ja, der sagt immer klar heraus, was er denkt. Ja, der nimmt da auch keine Rücksicht. Der ist sehr direkt. Der sagt die Wahrheit, auch wenn es weh tut. Und er hat eben schon 10 Jahre lang wie er es nennt, Kulturkampf geführt. Das ist der Kampf der Ideen. Das heißt, er hat grundsätzlich angesetzt. Nicht, ja, vielleicht können wir das verbessern, aber ja. Grundsätzlich ist der Etatismus ja in Ordnung. Nein, er hat grundsätzlich die Ideen des Etatismus attackiert. Er hat ganz klar gemacht, hier die Konflikte in einer Gesellschaft sind nicht zwischen Männern und Frauen, zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen Homos und Heterosexuellen. Nein, in einer freien Gesellschaft haben alle die gleichen Rechte. Das sind künstlich geschürte Konflikte, die der Wokismus schürt. Nein, der wahre Konflikt heutzutage liegt in der Ausbeutung der Produktiven durch die herrschende Klasse, durch die Politklasse. Ja, und zu dieser Politklasse gehören eben die Politiker, die Bürokraten, die staatlich indirekt und direkt subventionierten Medien, das staatliche Bildungssystem und die subventionierten oder durch Regulierungen privilegierten Unternehmer, ja, Energiewendeindustrie etc. NGOs gehören auch noch dazu. Die haben alle gemeinsame Interessen. Und diese Interessen sind entgegengerichtet gegen die hart arbeitende, produktive Bevölkerung, die Bürger. Ja, das heißt, hier ist der Interessenskonflikt und alles andere sind einfach nur, um davon abzulenken. Und er hat gesagt, ich vertrete die Interessen der hart arbeitenden Bürger gegen diese Politklasse, ja, mit all diesen Gruppen, die ich jetzt genannt habe. Und das ist in meinen Augen der einzige Weg, den Leuten die Augen zu öffnen und das wirkliche Problem, das reale Problem, was existiert, anzugehen. Und da geht es eben auch nicht nur um, ja, wir wollen mehr Wohlstand, sondern da geht es eben auch um Gerechtigkeit. Ja? Der Kapitalismus ist eben das einzig gerechte Wirtschaftssystem, weil er auf freiwilligen Austausch beruht. Ja, der Etatismus, der Sozialismus beruht eben immer auf Zwang, auf Gewalt. Deswegen, die Linken argumentieren ja immer, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist ungerecht, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, die Arbeiter werden ausgebeutet von den Unternehmern. Nein, 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 nein. Die Ausbeutung geschieht durch die Politklasse, die durch über den Staatsapparat, über Regulierungen, Steuern, Abgaben und Staatsausgaben die Produktiven, die hart arbeitende Bevölkerung ausbeutet. Und das ist eben ungerecht. So, und man muss eben an die Emotionen der Menschen auch appellieren, an ihr Gerechtigkeitssinn, dass das eben ungerecht ist. Und dieser Sozialismus eben auf Neid, Hass und Missgunst aufgebaut ist und zutiefst ungerecht ist. Und das kann man von Milei lernen. Und ohne einen Mentalitätswechsel, wie Milei es geschafft hat in Argentinien, wird es auch keine dauerhafte Wende in Deutschland oder Europa möglich sein.
Wer ist der Milei Europas? Wer kann diesen Mentalitätswechsel, den Sie jetzt eben beschrieben haben, wer kann diesen Mentalitätswechsel herbeiführen, ja sogar stemmen? Das ist ja auch mit Widerstand verbunden. Sehen Sie da jemanden? Sehen Sie einen Milei Europas?
Ja, Milei ist sicherlich eine Ausnahmesituation, die es vielleicht so nicht mehr gibt. Dieser Kulturkampf ist sicherlich auch verteilbar auf mehrere Schultern. Ja. Und sicherlich gibt es da auch Arbeitsteile. Das Milei-Institut, das neue, wird da ein Standbein sein. Es gibt andere, es gibt andere Thinktanks. Es gibt auch der gemeine Bürger, der sich daran beteiligen kann. Ja, Milei hat es ja auch nicht alleine geschafft. Er hatte immer eine Heerschar von Social-Media-Nutzern, die dann seine Videos dann geteilt haben, repostet haben, geliked haben. YouTuber, Influencer, die Interviews geführt haben und diese Ideen dann weiterverbreitet haben. Das heißt, es gibt eine ganze Infrastruktur von Leuten, die da mitmachen müssen. Natürlich hilft es, wenn man an der Spitze einen charismatischen Mann wie Milei hat, der diese Fähigkeit hat, rhetorisch so die Ideen effizient rüberzubringen, ja, und auch emotional rüberzubringen. Das ist natürlich sehr wichtig. Und da fragen Sie, gibt es so einen in Europa? Ich sehe keinen. Aber wie gesagt, vielleicht braucht man ihn auch nicht. Vor allen Dingen auch, weil man auf globaler Sicht natürlich jemanden wie Milei hat. Ja, er hat ja seine Reden haben ja auch globalen Einfluss. Er hat ja in Davos gesprochen, er hat bei der UNO gesprochen. Da kann man sich natürlich auch dranhängen. Und dann, wenn man landwirtschaftlich, wenn man das Feld bereitet hat, das Feld der Ideen, die Ideen der Freiheit verbreitet hat, dann denke ich, wird sich früher oder später auch jemand finden, der charismatisch ist und der dann noch mehr Leute mitnehmen kann. Ja, das heißt, was wir jetzt machen können, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, wir müssen die Ideen weiter verbreiten. Wir müssen dieses Momentum, was Milei geschaffen hat, mitnehmen. Das Beispiel Argentiniens, die Erfolge, die sind natürlich auch sehr überzeugend. Die helfen natürlich dabei auch. Und dann wird diese Bewegung, ja, diese libertäre Bewegung, die die Ideen der Freiheit verteidigt, wird wachsen. Und ja, dann wird es früher oder später auch Politiker geben, die dann damit vorangehen.
Und was stimmt Sie insofern optimistisch, dass dieses Modell Milei auch in Europa umsetzbar ist, dass auch hier mehr Freiheit und weniger Staat realisierbar ist?
Ja, natürlich, weil schauen Sie an, Argentinien war eins der etatistischen Länder der Welt. Ja, der Peronismus war da nicht mal auf eine Partei beschränkt, aber mehrere peronistische Parteien. Ja, das war der allgemeine Übereinstimmung war, man braucht Umverteilung, Sozialstaat. Das Ergebnis ist klar, haben wir in Argentinien gesehen. Und wenn man in diesem Umfeld es schaffen kann, diesen Mentalitätswechsel zu bewerkstelligen, ja, dann ist es auch in Europa möglich. Ja, man muss halt da an bei den Ideen der Menschen ansetzen.
Hoffen wir, dass es gelingt. Herr Bogus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Madrid.
Ja, liebe Grüße in die Schweiz, Herr Zeller. Hat Spaß gemacht.